des Theaterrundblicks auf Rhein-Südtirol und habe bei der Auswahl gesehen, oder besser gesagt bei den Stücken, die derzeit auf den regionalen Bühnen angeboten werden, wie sehr das Theater die Zeitgeschehnisse widerspiegeln kann. Todeis heißt die Oper, die Mitte März am Stadttheater Bozen uraufgeführt wurde. Das Auftragswerk der Heidenstiftung musste 2 Jahre lang immer wieder verschoben werden. Nun gab es endlich die Premiere der Originalfassung und wer die Aufführung besucht hatte, konnte die Auswirkungen und Schrecken des Krieges feststellen. Hier in Bozen eben auf der Bühne. Auf der Kabarettbühne gibt's immer was zu lachen. Das heißt aber nicht, dass alles nur lustig ist. Einen überzeugenden Auftritt legte hierzu der Tiroler Theatermensch Xaver Schumacher im Brixner Anreiterkeller hin. Er zeigte auf souveräne Art, wie das geht, harte Themen mit Schmäh zu präsentieren. Auch die Vereinigten Bühnen Bozen stehen vor der Aufführung eines Stücks, das uns Brisantes vor die Füße knallt. Klimawandel und unser Umgang mit den Ressourcen der Welt, unsere Fehleinschätzung, dass alles schon gut weitergehen werde. Im Stück Anthropos Tyrann, Ödipus, trifft Kunst auf Wissenschaft, antike Tragödie auf aktuelle Katastrophennachrichten. Mit der Schauspielerin Marlies Untersteiner hören Sie hierzu ein Gespräch, gleich nach der Musik. Und wir beleuchten das Cristallo-Theater in Bozen, seine Geschichte und das Programm. Hier aber nun die Musik von Soap and Skin. Anthropos Tyrann, Ödipus, ist ein Stück des Berliner Autors und Regisseurs Alexander Eisenach, das 2021 an der Volksbühne Berlin uraufgeführt wurde. Es ist ein Stück, das Kunst und Wissenschaft verbindet, aktuelle Nachrichten über die Klimakatastrophe mit der antiken Erzählung über Ödipus. Eisenach selber sagt, unausweichlich sei nicht unser Schicksal, sondern eher die Dummheit der Menschen, angesichts der Fehleinschätzung, auf ewig Herr über die Erde zu sein. Jetzt, da wir einer globalen Klimakatastrophe entgegenblicken, weisen die Finger der Seher auf uns. Das wird im Stück Anthropos Tyrann Ödipus herausgeschält und gezeigt mit den Darstellerinnen, aber auch 5 WissenschaftlerInnen, die sich ebenso dem Diskurs live auf der Bühne stellen. Es ist ein großes Unterfangen der Vereinigten Bühnen Bozen in Zusammenarbeit mit der Uni Bozen und Eurac Research, ein interdisziplinärer Theaterabend, der am 26. März Premiere haben wird. Eine der Darstellerinnen ist die Schauspielerin Marlies Untersteiner, gebürtig aus Meransen und nun in Wien lebend. Mit ihr habe ich über ihre Theaterlaufbahn und natürlich über diese aktuelle Inszenierung gesprochen.
Zuallererst hat mich die Anfrage sehr, sehr gefreut, weil es eben um Klimawandel, um Klimakatastrophe geht, ein Thema, das präsent ist und das wir nicht mehr wegdrücken können. Deswegen war das für mich also yes, eine sinnvolle Arbeit, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist relevant und das muss auf die Bühne. Und genau, und dann, wie ich das Stück gelesen habe, habe ich mir erstmal gedacht, boah, da kommen so viele Themen zusammen, wie funktioniert das, wie kann ein Abend das alles tragen, so. Dann war es aber erstmal so, dass wir eigentlich vor Probenstart begonnen haben, uns mit unseren jeweiligen Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen in Verbindung zu setzen, mit denen in Kontakt zu treten. Es gibt nämlich 5 verschiedene Wissenschaftspositionen in diesem Stück auf der Bühne. Also an jedem Abend wird ein anderer oder eine andere WissenschaftlerIn auf der Bühne sein. Und die Arbeit vor dem Probenstart war für uns SchauspielerInnen, uns mit diesen Gebieten ein bisschen vertraut zu machen, uns mal in Kontakt zu setzen mit diesen Wissenschaftlern, mit diesen WissenschaftlerInnen. Und das war eine für mich augenöffnende, sehr intensive, augenöffnende Zeit, weil ich in Zusammenarbeit mit meinem Wissenschaftspartner, also mit dem Marc Zewisch, Geoökologe an der Eurac in Bozen, mich ganz viel ausgetauscht habe, eben über, er ist systematischer Forscher, das heißt, er erforscht die Zusammenhänge mit dem Klimawandel und generell Zusammenhänge, geoökologische Zusammenhänge. Und diese Recherche in dieses Gebiet hinein hat mir nochmal einen ganz anderen Raum in mir aufgemacht und dieses ganze Thema nochmal sehr viel weiter in mich hineingelassen, auch im Begreifen, wie sehr alles zusammenhängt.
Da kommt ja ein ganz alter Gedanke eigentlich zusammen, Kunst und Wissenschaft, nicht? Das ist ja, vielleicht geht man da auch wieder in die Antike hinein, also in das alte Griechenland, das ja natürlich auch eine Rolle spielt im Titel und im Stück, wo Kunst und Wissenschaft eigentlich ganz selbstverständlich zusammen agierten oder wahrgenommen wurden und als Erkenntnisinstrumente, sagen wir mal so, genutzt wurden, aber gleichwertig, oder?
Ja, also das war ja, also bei den Griechen, der Sophokles, der den Ödipus geschrieben hat, der war ja auch Politiker und Forscher in irgendeinem, also weiß ich jetzt nicht genau sein Gebiet, aber das war bei den Griechen ganz natürlich, dass da viel interdisziplinärer gearbeitet wurde und das ist auch etwas, finde ich, was es jetzt auch wieder viel mehr braucht, um eben diese Zusammenhänge viel besser oder diese alle Bereiche viel besser zusammenhängen zu können. Und man merkt das auch an diesem Ödipus-Text, an dieser Tragödie, wie sehr den Menschen damals bewusst war, wie sehr eben Mensch und Natur zusammenhängen und wie sehr das alles ineinander greift und wie sehr das eine aufs andere sich auswirkt. Und deshalb ist dieser Text aktueller denn je.
Wir müssen trauern nach all das, was bereits verloren ist. Die Landschaften, die entstellt sind und ihre Artenvielfalt beraubt.
Die Ressourcen, die ausgebeutet und erschöpft sind. Die Gegenden, die unbewohnbar gemacht wurden.
Die Menschen, die ihr Leben verloren haben.
Wir müssen trauern über das verlorene Wissen und die verlernten Praktiken.
Wir müssen trauern über all die verlorenen Jahre, die wir es schon besser hätten wissen können.
Die wir es schon besser wussten, aber trotzdem nichts geändert haben an unserer Lebensweise.
Wir müssen zu trauern wagen.
Solo lei, solo!
Solo la!
Bakana humu tensa tuyokai elika na biso ya kotikala innocent.
Es gibt eine alte Geschichte. Eine Geschichte voll von Hoffnung, dass wir unschuldig sein können.
Die Anklage steht im Raum, im Chor gesprochen von den 5 Spielerinnen im schwarzen Outfit, gleich darauf an ihn, Ödipus, appellierend.
Herrscher meines Landes, Ödipus,
Rätsellöser, Bezwinger der Sphinx, hilf uns! Es schwank die Stadt im Sturmgewoge und kann das Haupt nicht mehr erheben aus dem Meer von Katastrophen. Hinsterbend mit den Blütenkelchen des Landes, hinsterbend mit den Herden weidender Rinder, mit Geburten und Fruchtbaren.
Bei Ödipus wird ja viel von diesem Schicksal gesprochen und von diesem Ödipus hat einen Orakelspruch in Delphi bekommen, beziehungsweise seine Eltern bereits, der eben besagt, dass er seine Mutter heiraten wird, mit ihr Kind heiraten, mit ihr Kind erzeugen wird und seinen Vater erschlagen wird. Das wäre sein Schicksal praktisch. Aber Ödipus hat ja effektiv auf seinem Lebensweg, kommt er ja an Stellen, an denen er Entscheidungen treffen kann. Also er hat die Freiheit zu handeln, wie er handelt. Und da er aber blind ist und sich die Situation nicht sieht, wie sie ist, löst sich ein Schicksalsspruch nach dem anderen ein. Er erschlägt an einer Scheide dreier Wagenwege, erschlägt er einen Mann. Er muss diesen Mann nicht erschlagen. Das kommt aus seinem Ego, aus seinem Zorn heraus, nicht links und nicht rechts zu schauen, sondern einfach seinen Kopf, mit dem Kopf durch die Wand, seinen Willen durchzusetzen. Und mit diesen Entscheidungen, die er ja ganz bewusst trifft, bewahrheitet sich sein Schicksal. Und die Frage ist, da wieder der Bezug zu uns, können wir sehen, was ist? Können wir damit unserem Schicksal entgehen? Oder verschließen wir weiterhin die Augen davor und rennen somit blind in die Katastrophe?
Das ist so quasi die zugrunde liegende Geschichte oder die sich halt im Hintergrund abspielt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen auf der Bühne? Welche Rolle, fangen wir bei dir an, verkörperst du hier in diesem Stück? Welche Schauspielkollegen sind an deiner Seite? Wo kommen die Wissenschaftler vor?
Also wir sind ein Team aus 5 Performerinnen. Mir auf der Bühne stehen die Lisa Weidenmüller, Barbara Romana, Doris Pignetter und Sarah Merler. Wir treten auf als ein Chor von Frauen, aus dem heraus sich dann die jeweiligen Figuren schälen für die jeweiligen Situationen. Es wird sehr viel chorisch gesprochen, was sehr, sehr einer hohen Konzentration bedarf, was aber auch eine sehr wunderschöne Arbeit ist. Wenn das irgendwie fließt und funktioniert, dann ist das einfach da ist eine Kraft, und das finde ich für diese griechischen Texte wunderschön. Ich spiele gemeinsam mit Lisa den Ödipus. Und genau, also der erste Teil des Abends wird klassisch unter Anführungszeichen diese Ödipus-Geschichte sein, in Verflechtung mit anderen Texten, Hölderlin, Emke. Dann haben wir einen Text über Jilbert Taylor, die Hirnforschung nach einem Schlaganfall Hirnforschung betrieben hat. Und die WissenschaftlerInnen, die kommen dann im zweiten Teil des Abends dazu. Also sie werden mit uns auf der Bühne sein, aber nicht mitspielen jetzt in diesem Sinne, sondern der zweite Teil des Abends wird ein offenes Gespräch werden, in dem wir das Publikum einladen, mit uns gemeinsam, ja, vielleicht innezuhalten, vielleicht zuzulassen, diese Themen zuzulassen, die in diesem Stück aufgegriffen wurden, und vielleicht Gefühle zu teilen, auch Fragen zu stellen, einfach einen Ort und eine Raumzeit zur Verfügung zu stellen, um diese Frage zu stellen, ja, wie wollen wir weiterleben?
Das hört sich jetzt sehr engagiert an. Bist du ein politischer Mensch, eine politisch denkende Frau, eine Aktivistin, wenn man so will, eben auch in der Kunst? Ich kenne dich als Teil des Kollektivs BinnenI. Das sind sehr engagierte Frauen, die zeitgenössische Themen, die politische Themen auch auf die Bühne bringen wollen. Du gehörst da auch dazu, also ist das dir ein Anliegen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man Geschichten erzählt, wie wir das am Theater machen, dann macht man das ja immer auch aus einem bestimmten Grund, weil man bestimmte Sachverhalte aufzeigen will oder Menschen anregen will, über gewisse Dinge nachzudenken. Gar nicht so sehr eine Richtung zu geben, darum geht es nicht, sondern einfach Dinge darzulegen und Impulse zu geben,
sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, man kann gar nicht nicht politisch sein, wenn man so eine Arbeit macht.
Du selbst lebst ja zwischen Bozen derzeit mal, eben VBB, aber bist hier zu Gast und dein eigentlicher Lebensort ist Wien. Das ist schon ein Spagat. Wann bist du denn nach Wien gezogen, beziehungsweise wie hat sich denn für dich in den letzten Jahren dein Theaterleben, dein Schauspielerinnenleben entwickelt?
Ich lebe in Wien seit 2 Jahren ungefähr, 2 Jahren und ein paar Monaten. Ich habe die Europäische Theaterschule in Bruneck besucht und die habe ich 2015 abgeschlossen und war dann eigentlich 5, 6 Jahre sehr viel unterwegs auf Südtirols Bühnen, mal da, mal dort, aber immer so aus dem Koffer und dann schnell mal für zwei Monate nach Meran und dann wieder nach Bruneck und also so Kofferleben ein bisschen. Und dann kam die Pandemie. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich gemerkt, wie angenehm das ist, wenn man am Abend in seine Wohnung kommt und die Haustür dahinter zuknallen kann und man so seinen Raum hat. Das habe ich irgendwie total schätzen gelernt in dieser Zeit. Und ja, da hat sich schon so der Fokus so ein bisschen verschoben. Und mein Wunsch an mich selbst wäre irgendwie so in nächster Zeit vielleicht auch mehr in Wien zu sein und also Wien hat mich immer schon irgendwie gelockt, das war immer schon so, da wollte ich immer hin und jetzt bin ich irgendwie dort und gefühlt ich wohne dort so, meine Wohnung ist da, aber natürlich bin ich beruflich immer noch sehr in Südtirol unterwegs, weil das einfach meine Base ist, das hat sich so ergeben in den letzten Jahren und darüber bin ich auch unendlich froh und freue mich natürlich auch immer sehr hierher zu kommen und zu spielen.
Aber eben genau, vielleicht hangelst du dich so langsam zurück oder nach Wien, also entlang des Theaterweges, der dorthin führt. Aber Wien ist natürlich die Theaterstadt. Also da gibt es sicher Arbeit für dich oder für eine talentierte Schauspielerin, wie du es bist, kann ich mir vorstellen. Das Netzwerk ist natürlich wichtig.
Ja, das ist ganz lustig. Die Theaterwelt ist so klein, egal wo man hingeht. Man trifft immer irgendwelche Leute, die irgendwelche Leute kennen, die man kennt. Das ist echt. Das wurde immer so gesagt, schon auf der Schauspielschule wurde immer so gesagt, ja, die Theaterwelt ist zu klein und jeder kennt jeden. Und ich habe mich immer gedacht, ja, ja. Und dann bin ich so jetzt, wie ich nach Wien gekommen bin, es ist tatsächlich so, also man vernetzt sich unglaublich schnell. Natürlich, ich bin freiberuflich, ich bin jetzt nirgendwo fix engagiert. Das heißt, das bedarf eines Aufbaus, eben, wie du gesagt hast, eines neuen Netzes. Die Pandemie war da jetzt natürlich nicht sehr von Vorteil für das alles. Aber ich muss auch sagen, ich habe gerade so keinen Stress und ich lasse mich so treiben, wohin's mich bringt, bringt's mich und das wird toll sein.
Das wünsche ich dir auf alle Fälle. Noch zum Schluss eine Frage, weil eben Binnen-I schon kurz Thema war. Wie geht es der Gruppe Binnen-I, dem Kollektiv von euch 5 Theaterfrauen? Also das Letzte, was ihr gemacht habt, glaube ich, war mit Dietmar Gampa auf Schloss Sigmundskron. Gibt es da neue Pläne? Habt ihr in der Zwischenzeit etwas gemacht? Wie geht es den Binnen-Is?
Ja, big announcement. Wir haben unseren ersten Kurzfilm produziert vor 3 Monaten. Wir haben eigentlich schon seit unserer Gründung im Jahr 2017 diesen Plan verfolgt, einen Kurzfilm erstmal, sage ich jetzt, zu machen und haben da Jahre dran herumgebastelt und herumgearbeitet und irgendwann ist dann ein Drehbuch zustande gekommen und irgendwann hatten wir dann auch das richtige Team beisammen mit den Kiwi Trees, die da eingestiegen sind und wir haben dann einfach eiskalt diesen Film gedreht letzten November. Wir konnten es irgendwie gar nicht glauben. Der ist jetzt draußen und der wird am 5. April bei den Bozner Filmtagen gezeigt.
Alles Gute zum Film und zur Premiere von Anthropos Tyrann Ödipus am 26. März am Stadttheater Bozen. Von der drohenden Klimakatastrophe zu einem anderen komplexen Thema, das uns nicht weniger im Griff hat, die Pandemie. Oder besser gesagt, ihre Anfänge, verdeutlicht an einem besonders krassen Beispiel, nämlich dem ehemaligen Corona-Hotspot Ischgl in Tirol. Der Tiroler Kabarettist und Autor Xaver Schumacher präsentierte im Brixner Anreiterkeller sein Soloprogramm Ischgl – Aufstand der Pinguine. Und da steigen wir direkt ein ins Bühnenprogramm, live nach Ischgl sozusagen, wo das Zusammenwirken von Massentourismus und Corona abgründige Zustände aufzeigt und man Gastro- bzw. Skibetrieb viel zu spät zugesperrt hatte.
Sie haben nicht zugesperrt, damit irgendwelche Leute noch in Sicherheit gebracht werden. Sie haben zugesperrt aus Imagegründen. Es gibt einen E-Mail, also einen Chat, was Chat? Ein Chatverlauf vom Franz Hörl an den Kitzloch-Chef. Ja? Wer ist der Franz Hörl? Der Franz Hörl wiederum, der ist also Wirtschaftsbund-Obmann von Tirol, auch Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Ein alpenländisches Mischwesen gibt es einige. Er ist halb Mensch, halb Seilbahn. Ein sogenannter Seilborg. Es gibt einen ganzen Sagenkreis nur von Sagen aus der tiefsten Hörle. Und der hat damals dem Kitzloch-Chef geschrieben, die ganze Welt schau auf uns, bitte sperrt eine Bar zu, so stehen wir da wie ein Hottentottenstaat.
Xaver Schumacher kommt als Pinguin verkleidet auf die Bühne. Ebenfalls ein Zitat aus Ischgl, dem Tiroler Skiort und sogenannten Ballermann der Alpen, wo findige Touristiker einst mit der Idee liebäugelten, Pinguine neben den Skipisten anzusiedeln.
Weil es gibt eben diese sehr lustige Anekdote vom Günther Alois, der war langjähriger Tourismusobmann in Ischgl, und der wollte eben Pinguine ansiedeln in Ischgl, hat dann aber gemeint, das ginge nicht, weil wenn Pinguine umfallen, können sie nicht wieder aufstehen. Das ist aber eine Urban Legend, das ist eine Fehlinformation. Natürlich können Pinguine aufstehen, aber es war auf jeden Fall der Grund, warum er es nicht gemacht hat. Und er hat uns dann einfach inspiriert, weil Pinguine natürlich ein sehr dankbares Motiv sind. Sie sind sehr süß, schauen schön aus. Wir haben uns also kostümmäßig ein bisschen ausgetobt. Und diese Idee, eben einen Pinguin in die Tiroler Alpen zu verpflanzen, hat natürlich einen gewissen Witz.
Soweit die Pinguin-Idee, die der Aufhänger ist für einen furiosen, systemkritischen Bühnenabend, an dem Xaver Schumacher einen Bogen schlägt von den Auswüchsen des Massentourismus hin zu Corona und den Impfgegnern, griechischer Mythologie und österreichischer Innenpolitik. Das alles mit Witz und mit einer Haltung, die ganz klar Ross und Reiter nennt und die auch die Hintergründe beleuchtet.
Absolut. Uns ist es allerdings dann auch schon darum gegangen zu zeigen, dass wir in einem ökonomischen System leben, das grundsätzlich halt einfach sehr viel mit Ausbeutung arbeitet. Und wir sind in Tirol, ich habe mich auch lang beschäftigt mit Erntehelferinnen, die aus Osteuropa vor allem sind. Das war ja auch ein Thema in der Pandemie. Oder die Leute, die in den Fleischfabriken arbeiten in Deutschland, war ein Thema. Also in Ischgl zeigt sich sowas halt dann sehr gut. Und es war halt ein Moment, wo natürlich ökonomische Profitinteressen über den Schutz von Menschen und der Gesundheit von Menschen gestellt wurde. Ich würde aber sagen, dass das nicht nur im Tourismus so ist. Das ist in anderen Bereichen ganz genauso. Aber in Ischgl hat sich das natürlich einfach so manifestiert. Und das Ganze rundherum war eben auch, leider, man muss es ja sagen, hat ja auch eine gewisse Komik immer wieder gehabt. Also wie sich manche Tiroler Politiker dann im Nachhinein verhalten haben, das war ja auch unfreiwillig komisch.
Xaver Schumacher hat keine Angst vor schwelenden Themen. Sein Soloprogramm stochert hinein in die heiklen Phänomene unserer Zeit. Und Schumacher schlüpft dabei in die Rollen eines Wissenschaftlers, eines Tiroler Sportlers oder eines Wiener DJs. Sein Kabarettabend ist eine ziemlich umfassende künstlerische Aufarbeitung von 2 Jahren Corona.
Wir haben uns auch so ein bisschen Lust daran gehabt, uns zu fragen, wenn man alles richtig gemacht hätte, weil das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Der Gesundheitslandesrat in Tirol hat gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Und wir haben uns gedacht, wie würde denn das aussehen, eine Welt, wo man alles richtig macht? Dann haben wir uns lustige Gesetze überlegt, wie man die Pandemie bekämpfen könnte. Und wir geben auch dem Gesundheitslandesrat eine Chance, dass er alles richtig macht. Das ist also eine göttliche Geschichte. Ich beschäftige mich gern mit griechischer Mythologie. Das ist ein großes Hobby von mir. Und ich habe eben eine Göttin erfunden, eine griechische Göttin, die ihm also die also eine Zeitreise unternimmt mit dem Bernhard Tilg, und dann hat er doch nochmal die Chance, endlich alles richtig zu machen.
Der Aufstand der Pinguine ist das zweite Soloprogramm des Tirolers Xaver Schumacher. Er hat Literatur und Germanistik in Innsbruck studiert, anschließend ein Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln drangehängt. Er ist Regisseur und Schauspieler, aber auch Autor wissenschaftlicher Publikationen.
Das war mir ein riesengroßes Bedürfnis. Also meine Achillesferse in der ganzen Geschichte ist auch, dass es Menschen gibt, die das vergleichen mit dem Dritten Reich oder mit einer Diktatur. Da gibt es dann auch eine Szene im Stück, die für mich auch schwer zu spielen ist, weil ich versuche klarzumachen, was das bedeutet, das Dritte Reich, und was der Holocaust wirklich bedeutet. Ich finde, diese Vergleiche zu machen, als Enkel derjenigen, die ja Täter waren, wenn das jemand in Chile sagt oder so, ist das was anderes. Aber wir, unsere Großeltern haben das gemacht, dass wir uns hinstellen und jetzt so leichtfertig damit umgehen, das finde ich schon erschütternd. Ich finde auch, Antisemitismus hat wieder ganz stark zugenommen. Das kann man sich ganz genau anschauen, wie das läuft. Und überhaupt hat halt einfach, die großen Firmen haben profitiert, die Schere zwischen Arm und Reich ist auseinandergegangen, die Impfpatente werden nicht freigegeben, ärmere Länder trifft das natürlich härter wie Reiche und. Und es hat am Anfang dieser Pandemie kurz mal so ausgesehen, als ob jetzt was anders laufen könnte. Als ob wir jetzt wirklich gezwungen sind, nachzudenken auch darüber, wie wollen wir miteinander leben. Das ist ja die Frage. Mhm. Und die war kurz Thema. Und jetzt, 2 Jahre später, finde ich, ist davon nicht viel übrig geblieben. Und jetzt haben wir die Premiere. Und Corona ist nicht einmal mehr das größte Problem, was wir haben, sondern wir haben einfach einen Krieg vor der Haustüre. Es ist egal, wo Krieg, es ist immer schlimm. Also das vor der Haustüre ärgert mich fast schon wieder, dass ich das dazu sage. Also wir haben einen riesengroßen Krieg, der uns so fassungslos macht und erschüttert, dass wir in den Endproben, also es war natürlich auch plötzlich, ja, also das kommt ja noch dazu, also das wissen wir ja eh alle, also das ist schon, nein, wirklich, also es hat sich schon einfach leider überhaupt nichts zum Positiven oder nur ganz wenig zum Positiven verändert, das muss ich leider schon so sagen.
Und zum Schluss doch noch einmal Ischgl. Wie sieht es dort heute aus, frage ich Xaver Schumacher.
Wir waren in Ischgl natürlich auch, wir waren auch im Kitzloch und ich muss sagen, also man steht vor dem Kitzloch und macht ein Selfie, das machen alle, es ist wieder Eiffelturm, es ist berühmt geworden. Ich glaube, die Ischgler profitieren finanziell enorm von der Geschichte, sie sind wirklich jetzt weltbekannt und ob Bad News oder Good News, Hauptsache man ist in den News und ich meine das nicht zynisch, auch nicht gegenüber den Leuten, die da gesundheitliche Schäden davon getragen haben oder gestorben sind. Aber für Ischgl war es wirklich der Marketing-Gag des Jahrhunderts. Man muss es so sagen. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das denen schadet. Überhaupt nicht.
Selfies vor dem Kitzloch also. Damit wären wir wieder beim Theaterabend der Vereinigten Bühnen Bozen und dem Zitat von der Dummheit der Menschen. Hier hören Sie noch einiges zu Geschichte und Programm des Kristallotheaters im Bozner Europa-Neustiftviertel sowie spannende Details zur Opernsaison.